Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie heute Detlef Karg. Schön, dass Sie dabei sind. Die zweite Corona-Welle, sie rollt. Welchen Umfang sie annehmen wird, ist noch nicht absehbar. So wie die Reisewarnung für Spanien vor einer Woche nicht absehbar war, denken die einen. Ganz im Gegenteil, sagen die anderen. Dazu gleich unser erster Bericht und danach Informationen über die enttäuschte Tourismusbranche auf Mallorca. Natürlich beschäftigt uns an diesem Samstag unter anderem auch die weitere Entwicklung in Belarus. Nach dem Sporttelegramm gegen Ende dieser Sendung dann der Hintergrund. Heute mit dem Thema 60 Jahre Republik Zypern, aber kein Grund zu feiern. Erst die Quarantänepflicht für britische Reiserückkehrer, die aus Spanien heimkehrten. Dann die Pflichttests für deutsche Touristen. Nun die generelle Reisewarnung für Spanien. Rückblickend war diese Entwicklung absehbar, auch wenn man, wie es umgangssprachlich heißt, im Nachhinein ja immer schlauer ist. Was mag also als nächstes kommen? Sind doch wieder Grenzschließungen möglich? Wie verhalten wir uns alle? Welche neue Normalität will jeder erleben? Diese Fragen stellen sich auch die Regierenden in Berlin täglich und es zeigt sich, was immer auch entschieden wird, es wird Kritik hervorrufen, so oder so. Den Stand der Debatte hat für uns Barbara Schmidt-Matern.
Unumgänglich sei diese Reisewarnung, erklärt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der morgen erscheinenden Bild am Sonntag. Dass das Auswärtige Amt jetzt ganz Spanien mit Ausnahme der Kanaren zum Corona-Risikogebiet erklärt hat, bedauert der CDU-Politiker zugleich. Aber, Zitat, leider steigen die Infektionszahlen dort stark, zu stark. Und Spahn fügt hinzu, Partyurlaub sei in dieser Pandemie unverantwortlich. Allein auf Mallorca und den übrigen Baleareninseln halten sich laut des Deutschen Reiseverbands derzeit rund 30.000 Deutsche auf.
Also man muss ja erstmal sagen, dass das ein herber Rückschlag ist für uns alle,
sagt am Morgen im Deutschlandfunk Sabine Zimmermann, die für die Linkspartei im Tourismusausschuss des Deutschen Bundestags sitzt.
Es zeigt aber auch ganz deutlich, dass man doch im Urlaub leichtsinniger mit dem Virus umgeht. Man hat es etwas vergessen. Man kann natürlich sagen, das Virus macht keinen Urlaub.
Der Tourismuskonzern TUI hat vorerst alle Pauschalreisen nach Spanien abgesagt, ebenso der Reiseanbieter DER Touristik. Zuvor war die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in dem Reiseland nach oben geschnellt, auf mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. Für die deutsche Reiseindustrie sei das eine weitere Hiobsbotschaft, meint Linken-Politikerin Zimmermann.
Denn die Tourismusbranche hat sich ja noch nicht mal erholt von dem ersten Lockdown.
Beginnt jetzt also eine neue Debatte um staatliche Unterstützung? Die Oppositionspolitikerin würde das befürworten.
Es kann nicht sein, dass die Großen in der Reisebranche wie Lufthansa und TUI, dass denen geholfen wird. Denn TUI hat ja jetzt auch wieder den Antrag für weitere Hilfen gestellt. Hier muss man natürlich auch nochmal speziell über Lufthansa reden, dass dort natürlich nicht mit den öffentlichen Geldern dann Personalabbau bezahlt wird und finanziert wird. Es geht um das kleine Reisebüro um die Ecke, die eben nicht wissen, wie sie über die Corona-Zeit kommen sollen.
In Deutschland wiederum seien heimgekehrte Pauschalurlauber gar nicht das Hauptproblem. Das meint Thorsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands, am Mittag im Deutschlandfunk.
Da muss man auch ganz klar die Zahlen auch des RKI mal genau studieren, denn ungefähr 70% aller Ansteckungen passieren hier in Deutschland. Hier ist es aber vornehmlich aus den Staaten zum Beispiel vom Westbalkan. Es ist hier das Thema des ethnischen Verkehrs, also die Verwandtenbesuche im Sommer, die Familienbesuche.
Wer sich nun vergeblich auf den Spanienurlaub gefreut hat, kann die Buchung kostenlos stornieren oder umbuchen. Auf Mallorca fallen die Reaktionen deutscher Urlauberinnen gemischt aus.
Ich bin vor 2 Tagen hierher gekommen und stelle fest, dass ich hier sicherer bin als bei uns in Berlin oder in Brandenburg oder an der Ostsee, wo also sehr viel mehr Touristen sind als hier.
Und jetzt sind wir halt da und sind ein bisschen verunsichert, ob wir nochmal heimkommen oder wann wir heimkommen und was das halt für Auswirkungen hat.
Zumindest müssen sich alle, die nun aus Mallorca oder anderen Risikogebieten zurückkehren, testen lassen. Und wer bewusst und wissentlich in ein Risikogebiet gefahren sei, müsse für diesen Test auch selber zahlen. Das fordert FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer. Sebastian Steinecke, Verbraucherschutzbeauftragter der Unionsbundestagsfraktion, ärgert sich unterdessen über alkoholisierte Partygänger, denen der Vorwurf gemacht wird, die Gesundheit ihrer Mitmenschen zu gefährden.
Klar ist, man muss sich auch im Urlaub gemäß den Infektionsregeln verhalten. Das heißt, Masken tragen da, wo notwendig, Desinfektion, keine Partys feiern in größerem Umfang. Wir haben da leider Bilder gesehen, die nicht immer schön waren. Und da kann man nur appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihrer Eigenverantwortung auch gerecht werden.
Die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock sieht wiederum jemand anders in der Verantwortung, Christdemokrat Jens Spahn.
Das ist wirklich ein fatales Versäumnis gewesen, dass der Bundesgesundheitsminister erst mittendrin als Reiserückkehrer schon wirklich zu Tausenden zurückgekehrt sind, mit diesen Testungen begonnen hat. Das hätte am Anfang der Sommerferien stehen müssen und nicht kurz vor Ende.
Für Baerbock steht jetzt vor allem eine Berufsgruppe im Fokus. Alle Lehrerinnen oder Erzieher, die aus dem Urlaub zurückkehren, müssten sich nun testen lassen, um Infektionswellen in Schulen und Kitas zu vermeiden, fordert die Grünen-Politikerin in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Soweit dieser Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Und zu diesem Thema hören Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk. Um 19.05 Uhr. Und wir bleiben bei dem Thema. 49 Tage lang mussten die Menschen in Spanien während des Lockdowns ausharren. Keine Freizeitaktivität war gestattet, nur das Einkaufen. Trickreich versuchten das manche zu umgehen, gingen mehrfach am Tag Kleinigkeiten einkaufen. Dennoch wachten Guardia Civil und die Lokalpolizeien der Kommunen streng über die Einhaltung. Mitte Juni dann endlich der Tourismus, vor allem auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca. Rund ein Drittel der sonst üblichen Flugbewegungen registrierte der Airport von Palma im Schnitt. Dort, wo sonst im Minutentakt die Flieger eintrafen, also eigentlich wenig, aber dann doch zu viel. Nun die Reisewarnung aus Deutschland. Verzweiflung macht sich breit, wie Franka Welz schildert.
Der Verband der Hoteliers auf Mallorca macht keinen Hehl aus den Gefühlen seiner Mitglieder über die Reisewarnung aus Deutschland. Nun sei es sinnlos gewesen, die Hotels und das Personal vorzubereiten, um unter den verschärften Hygieneregeln der spanischen Regierung zu öffnen. Laut Verband haben sich in mallorquinischen Hotels keine Touristen mit dem Virus infiziert. Noch schärfere Worte findet der Sprecher der Vereinigung der Angestellten der spanischen Tourismusbranche. Er sagte dem ARD-Studio Madrid:
Locker formuliert könnte man sagen, mach das Licht aus, lass die Rollläden runter, wir machen das Land zu.
Der Großteil der Menschen, die auf Mallorca leben, ist direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig. Darunter auch die Deutschen Ulf und Uta, die vor 7 Jahren aus Köln auf die Insel gekommen sind, um sich ein neues Leben aufzubauen.
Das ist eine Katastrophe. Also ja. Wir hatten vor Corona sehr gute Buchungszahlen, wir konnten sehr gut davon leben. Und das wurde dann einmal einfach beschlossen, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Wir wurden eingesperrt.
Die Angst, dass auf die Reisewarnung und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens der spanischen Regierung bald auch ein zweiter kompletter Lockdown folgen könnte, ist groß.
Wenn das passiert, dann wird hier eine gesamte Region getötet. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie das weitergeht, weil es wird hier Menschen geben, Familien mit Kindern, die werden irgendwann nichts mehr zu essen haben. Wir haben nicht diesen Sozialstaat wie in Deutschland.
Uta und Ulf, von Haus aus Kommunikationstrainer, sind nicht unmittelbar im Gastgewerbe tätig, sondern versuchen sich an einer Art Tourismus 2.0, der etwas andere Touren durch Palma de Mallorca ermöglichen soll.
Wir haben eine App entwickelt, eine Stadtführung digital. In Form von so einer Schnitzeljagd.
Wäre 100% Corona-taugt.
Ja, ist grundsätzlich 100% Corona-taugt. Also das heißt, man macht die Stadtführung selber mit einem App, mit einem Handy oder mit einem Tablet. Und das ist mit Voice, weil es ist so eine Schnitzeljagd, wie früher mit Zetteln. Ist recht spaßig, witzig, auch für große Gruppen.
Rätsel lösen, ja. Aufgaben lösen.
Und dann kommt man halt so schön durch Palma durch, an Stellen, wo man sonst so nicht hingeht.
Aber dieses Geschäft ist durch Corona eingebrochen. Und wenn jetzt wieder Urlauber in großer Zahl ausbleiben sollten, dann wüssten die beiden nicht, wie lange sie sich noch über Wasser halten können. Nach Deutschland zurück wollen sie allerdings nur im allergrößten Notfall, weil, wie Uta sagt, sie wissen, dass es immer irgendwie weitergehe. Dennoch kommt ihrem Mann Ulf immer wieder die Wut hoch.
Ich kann es nicht verstehen, dass mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und dass gesamte Regionen getötet werden, wirtschaftlich.
Bisher ist es ein Sterben auf Raten. Fast 5 Millionen Deutsche haben 2019 Urlaub auf Mallorca gemacht. In diesem Jahr ist erst ein Bruchteil davon gekommen. Und womöglich, so die Angst aller, die auf Mallorca vom Tourismus leben, findet die laufende Saison nun ein jähes Ende. Und was im kommenden Jahr womöglich noch von der Industrie übrig sein könnte, darüber will hier am liebsten keiner nachdenken.
Diese Reportage von Franka Welz war das. Und was den Deutschen ihr Mallorca, das ist den Österreichern ihr Kroatien. Eine weitere Parallele, unser Nachbarland hat ebenfalls eine Reisewarnung für dieses beliebte Ziel verhängt. Andrea Beer informiert.
Die Urlaubsregionen in Kroatien sind zurzeit sehr unterschiedlich von Corona betroffen. Doch die Reisewarnung aus Österreich gilt für das ganze Land. Der kroatische Gesundheitsminister Beroš unterstrich, es gäbe rund 830.000 ausländische Touristen im Land und man habe Neuinfektionen erwartet. Zuvor waren in Österreich die Corona-Neuinfektionen gestiegen und die Tests bei Rückkehrern aus Kroatien und weiteren Balkanländern überdurchschnittlich oft positiv ausgefallen, so Bundesgesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen. Bis Sonntag um Mitternacht können Rückkehrer noch ohne Corona-Formalia nach Österreich einreisen. Wer danach aus Kroatien zurückkehrt, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 3 Tage. Dieser kann auch innerhalb von 48 Stunden in Österreich nachgeholt werden. Wer auf das Ergebnis wartet, muss dies in Heimquarantäne tun. Auch nachdem die Reisewarnung in Kraft tritt, ist ein Transit nach Deutschland von Kroatien über Slowenien durch Österreich weiterhin ohne Einschränkungen möglich, solange es keinen Zwischenstopp gibt. Das teilte das österreichische Gesundheitsministerium auf ARD-Anfrage mit. Eine WC-Pause werde notwendig sein, hieß es. Von Besuchen der Autobahnrestaurants bitte man abzusehen. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP sagte unterdessen dem Boulevardblatt Österreich, es müsse strengere Kontrollen von Rückkehrern an den Grenzen geben. Es sei dringend notwendig, dass die Gesundheitsbehörden sicherstellen würden, dass flächendeckender kontrolliert werde als bisher.
Andrea Beer informierte, seit die SPD jüngst ihre rot-rot-grünen Gedankenspiele ventiliert hat und damit weit vorgreift, ist zumindest am Rande des politischen Sommerlochs eine Mini-Debatte darüber in Gang gekommen, wer mit wem regierungsfähig sein könnte. Nicht alle freilich beteiligen sich an den etwas verfrühten Gedankenspielen. Jetzt aber fühlte sich die Linkspartei genötigt, einmal klarzustellen, dass sie natürlich auf Bundesebene regierungsfähig sei. Aus Berlin Kai Clement.
Möglich und denkbar sei ein Bündnis mit der Linken, so hatte es SPD-Co-Chefin Esken im ARD-Sommerinterview formuliert. Kanzlerkandidat Scholz zeigte sich kurz darauf skeptischer. Zur Regierungsfähigkeit der Linkspartei gebe es noch viele Fragen. Eine dieser Fragen hat jetzt der Fraktionschef der Linken angesprochen, die Haltung zur Außen- und Sicherheitspolitik. Dietmar Bartsch sagte dem Deutschlandfunk, seine Partei sei diskussionsfähig und werde am Ende des Tages auch auf diesem Feld regierungsfähig sein. Die Linke werde die NATO nie auflösen, sagte Bartsch. Dies sei eine Überschätzung sondergleichen. Man werde vielmehr die SPD aus der Gefangenschaft der Union befreien. Im aktuellen Parteiprogramm der Linken heißt es allerdings wörtlich, wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Zu den Sanktionsplänen der EU gegen Belarus sagte Bartsch, diese könnten als politisches Symbol Sinn machen. Die Kritik des linken Bundestagsabgeordneten Hunko daran bezeichnete er als missverständlich.
Soweit dieser Bericht von Kai Clement. Es ist 18.23 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Dass es so kommen würde, hätte Alexander Lukaschenko vor 6 Tagen wohl noch nicht erwartet. Niemand weiß, wie viele Stimmen die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja tatsächlich erzielt hat. Aber die vermutlich dreiste Lüge von über 80% Stimmen für den letzten Diktator Europas war den Menschen in Belarus dann doch zu viel. Seither tut sich vieles in dem osteuropäischen Land und so weit ist es schon gekommen. Lukaschenko musste gestern erst einmal klarstellen, dass er noch im Lande sei und am Leben. So war er heute immerhin auch in der Lage, mit Wladimir Putin zu telefonieren, vermutlich der wichtigste Gesprächspartner für den Präsidenten in Minsk. Die aktuelle Lage fasst für uns Marta Wilczynski zusammen.
Wir lösen das ohne Putin, steht in großen roten Buchstaben auf einem Banner der Demonstrierenden, die heute wieder zu Zehntausenden in Minsk und anderen belarussischen Städten auf die Straße gingen. Es ist ihre Antwort auf die Ankündigung Lukaschenkos, mit Moskau über die Situation im Land beraten zu wollen. Wir müssen Putin, den Präsidenten Russlands, kontaktieren, sagte Alexander Lukaschenko am Morgen. Denn dies ist eine Bedrohung, nicht mehr nur für Belarus. Der Schutz von Belarus ist heute nicht weniger wichtig als der Schutz unseres gesamten Raumes, des Unionsstaates. Wenn die Belarussen versagen, wird diese Welle dorthin rollen. Dorthin heißt nach Russland. Am Nachmittag meldete der Kreml, dass das Telefonat zwischen Putin und Lukaschenko stattgefunden hat. Beide Präsidenten zeigten sich demnach zuversichtlich, dass die Situation in Belarus bald gelöst würde und bekräftigten ihre Absicht, die Unionsbeziehungen beider Länder weiter zu stärken. Beziehungen, die zuletzt auf Eis lagen, auch weil Lukaschenko sich gegen eine tiefere Integration mit Russland gesperrt hatte. Nun aber sind seine Optionen begrenzt. Präsident Putin, einer seiner letzten Verbündeten. Der Kreml hat große Angst, sagt ein Demonstrant in Minsk. Ich weiß es, weil ich nahe Verwandte in Moskau habe. Sie haben Angst, dass Putin auf die gleiche Weise gestürzt wird wie Lukaschenko, wenn er stürzt. Deswegen versuchen sie es mit allen Mitteln zu verhindern. In erster Linie ist es aber Lukaschenko selbst, der einen Machtwechsel in Belarus mit allen Mitteln verhindern will. Wir werden das Land niemandem übergeben, wir werden die Lage im Griff behalten, betonte er auch heute wieder bei einem Treffen im belarussischen Verteidigungsministerium. Es klingt wie ein letzter Warnschuss an die Demonstrierenden, die nach wie vor lautstark seinen Rücktritt fordern und Freiheit für ihr Land. Denn schon längst geht es nicht mehr nur um die aus ihrer Sicht gefälschte Wahl, sondern auch um die unerbittliche Gewalt, mit der der Staatsapparat gegen die Demonstranten vorgeht. Es tut uns weh zu sehen, wie unsere Bürger leiden. Es tut uns weh zu sehen, was ihnen angetan wird, diesen Faschismus zu ertragen. Wir sind friedliche Menschen. Wir wollen friedliche Veränderungen, Demokratie und faire Wahlen. Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tihanowskaja hat aus ihrem litauischen Exil heraus die Gründung eines Koordinationsrats vorgeschlagen. Nachbarländer wie Polen, Litauen, Lettland und Estland boten an, zu vermitteln. Doch die Hilfe westlicher Staaten lehnt Lukaschenko kategorisch ab. Stattdessen beschuldigte er einmal mehr ausländische Provokateure, die Proteste im Land zu steuern, nennt es eine Aggression gegen Belarus. Auch die heutigen Proteste verliefen friedlich. Mit einer Schweigeminute gedachten am Mittag etwa 5000 Menschen in Minsk dem Demonstranten, der zu Beginn der Woche bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen war.
Marta Wilczynski war das. US-Außenminister Mike Pompeo hat heute seine kurze Europareise beendet, im vermutlich auf dieser Tour wichtigsten Land, Polen. Dort werden bekanntermaßen mehr US-Soldaten stationiert, wohingegen Truppen aus Deutschland abgezogen werden. In Polen achtet man freilich sehr darauf, sich nicht etwa als Gewinner einer deutsch-amerikanischen Meinungsverschiedenheit zu gerieren. Aus Warschau, Jan Palokat.
Nun scheint der Weg endgültig frei zu sein für mehr US-Truppen in Polen. Grundsätzlich vereinbart war der Schritt bereits im letzten Sommer. Aber dem Vernehmen nach hakte es bei den Details, etwa den Kosten oder der Frage, welchen Rechtsstatus US-Soldaten haben sollen. Nach Darstellung des polnischen Verteidigungsministeriums habe man aber nun Lösungen gefunden. Polen übernimmt demnach mit umgerechnet 120 Millionen Euro die Versorgung von Soldaten und Gerät und habe sich auch sonst Regelungen gesichert, die in anderen Ländern auch gelten würden, betont das Ministerium. Der ebenfalls angekündigte Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland bringt die Warschauer Führung in die Zwickmühle. Schließlich steht unterm Strich eine dann wohl geringere Zahl von US-Soldaten zu Buche, die in Europa stehen. Dem polnischen Außenminister gelang dieser politische Spagat so. Wir investieren gern in Militärinfrastruktur, damit sich US-Soldaten bei uns wohlfühlen. Wir sind der Meinung, diese Anwesenheit ist wichtig für die Sicherheit in Polen und nicht so sehr in Deutschland, denn Abschreckung ergibt hier mehr Sinn, weil wir näher an potenziellen Konfliktherden sind. Wir freuen uns darüber und diese Anwesenheit steht in keinem Zusammenhang mit der Militärpräsenz in Deutschland. Wir finden eine Präsenz in beiden Ländern gut, aber wir verstehen die finanziellen und politischen Bedingungen in den USA. Truppenstärke spiele eine Rolle, so US-Außenminister Pompeo dazu. Aber die Welt habe sich auch verändert. Der Weltraum, die globale Desinformation sei hinzugetreten. Konkret kommentierte er in Warschau die Militärvereinbarung zwischen seinem Land und Polen so. Sie macht den Weg frei für 1000 zusätzliche Soldaten, die auf die 4500 noch draufkommen, die schon hier sind. Und es ist auch für die amerikanische Sicherheit ein wichtiger Schritt. Bereits im Oktober soll in Polen auch ein Teil eines Hauptquartiers der US-Armee untergebracht werden, nämlich das 5. Korps, dessen sogenannte Vorauseinheiten in Polen als Kommandostruktur für die Aktivitäten der US-Armee entlang der sogenannten Ostflanke der NATO fungieren sollen. Das 5. Korps hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat Kentucky. Nach wie vor sollen die amerikanischen Soldaten in Polen rotieren, also laufend durch neue ersetzt werden. Eine Rücksichtnahme auf die NATO-Russland-Grundakte, die Stationierungen in früheren Ostblockstaaten beschränkt. Eine feste US-Militärbasis, Soldaten und ihre Familien also dauerhaft im Land, gibt es weiter nicht. Auch wenn der polnische Staatspräsident Duda dafür mit den Worten geworben hatte, eine solche Basis könnte Fort Trump heißen. Letztendlich also hat die Vereinbarung mit den USA für Polen militärisch eher Symbolwert. Politisch sei sie aber nicht zu unterschätzen, heißt es von Experten in Warschau.
Jan Palokat war das. Und während die USA in Polen punkten, zeigen sich jenseits des Atlantiks die Grenzen des America First. So jetzt geschehen im Sicherheitsrat, wo die Supermacht USA mit ihrem Resolutionsentwurf scheiterte, mit dem das komplette Waffenembargo gegen den Iran verlängert werden sollte. Mehr von Antje Passenheim aus New York.
Two votes in favor, two votes against.
Es war das Abstimmungsergebnis, das alle erwartet haben.
Has not been adopted.
Nur 2 der 15 Mitglieder des Sicherheitsrats stimmten dem Vorstoß der US-Regierung zu. Russland und China hatten bereits angekündigt, ihn abzulehnen. Der Rest reagierte mit einer Enthaltung auf die Erklärung, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, erklärt der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Günther Sauter dem ARD-Studio New York.
Weil sie uns nicht in die Lage versetzt, den erheblichen von Iran ausgehenden Risiken für die Region wirkungsvoll zu begegnen.
Deutschland halte nach wie vor am Atomvertrag mit dem Iran fest und setze auf weitere Verhandlungen in der Frage des Waffenembargos.
Wir sind bereit, diese Gespräche fortzusetzen, um eine pragmatische Lösung zu finden, die unsere gemeinsamen Sorgen adressiert.
Händeringend hatten westliche Diplomaten versucht, diesen Kompromiss vor der Abstimmung hinzubekommen. Vergeblich. Das aktuelle Embargo für konventionelle Waffen gegen den Iran läuft Mitte Oktober aus, als Teil des Atomabkommens von 2015. Die USA hatten den Vertrag unter Präsident Trump einseitig aufgekündigt. Ihr jetziger Vorstoß wird als Vorgeplänkel gesehen, um das Atomabkommen komplett aus den Angeln zu heben.
Extend the arms embargo.
Verlängert das Waffenembargo, hatte US-Außenminister Mike Pompeo bereits im Juli vor dem Sicherheitsrat gefordert. Zwar befürwortet unter anderem auch Deutschland, dass künftig nicht ungehindert alle Waffen in den und aus dem Iran gelangen können, doch das stellten andere Verträge bereits sicher. Die Einhaltung des verabredeten Zeitplans zur Aufhebung der Strafmaßnahmen ist für den Iran Bedingung, um weiter am Atomvertrag festzuhalten, sagt Naysan Rafati vom Think Tank International Crisis Group. Man mag nicht alles an dem Vertrag mögen und er mag viele Mängel haben, aber die europäischen Diplomaten sagen im Gegensatz zu den Amerikanern, das ist der Deal, auf dem wir aufbauen können. Doch die USA haben bereits gedroht. Wenn ihr Vorstoß zum Waffenembargo scheitert, lösen sie einen Mechanismus aus dem Atomvertrag aus, den sogenannten Snapback. Eine Möglichkeit, alle internationalen Sanktionen gegen den Iran aus der Zeit vor dem Abkommen wieder einzusetzen. Das wäre das endgültige Aus der Einigung. Doch die Vertragsmitglieder fragen sich, auf welcher Grundlage die USA dies tun könnten, da sie ja aus dem Vertrag bereits ausgetreten sind. Das sagt auch Deutschlands UN-Gesandter Sauter.
Wir würden eine solche Entscheidung, die unvereinbar mit unseren aktuellen Bemühungen zum Erhalt des JCPOA sein würde, nicht unterstützen.
Andere Mitglieder des Sicherheitsrats haben den USA bereits ebenfalls signalisiert, sie werden dem Vorstoß Widerstand entgegensetzen. Pompeo nannte das Abstimmungsergebnis unentschuldbar.
Antje Passenheim war das. 1 Million Barrel Rohöl. Das ist geschätzt immerhin rund 1/90 des täglichen Weltölverbrauchs und damit schon eine ganze Menge. Bestimmt war diese Ladung verteilt auf 4 Tanker für das eigentlich erdölreichste Land der Welt, Venezuela. Beschlagnahmt wurden diese Tanker nun von den USA. Kommt das Öl etwa aus dem Iran? Nein, sagt man dort. Thorsten Teichmann.
Ausländische Partner hätten bei der Aktion geholfen, heißt es in einer Erklärung des Justizministeriums. Wo genau die Schiffe in dieser Woche aufgebracht worden sind, ist nicht bekannt. Jetzt befindet sich die Fracht im Hafen der Stadt Houston in Texas. Was mit dem Öl geschehen soll, werde die Regierung erst noch bekannt geben, sagte Trump. Die Schiffe seien ursprünglich auf dem Weg nach Venezuela gewesen. Sowohl gegen Iran als auch gegen Venezuela haben die USA Sanktionen verhängt. Die Lieferung von Benzin sei ein Bruch der Wirtschaftsbeschränkungen. Iran solle das nicht tun, so der US-Präsident. Das Justizministerium macht einen iranischen Geschäftsmann für den versuchten Ölexport verantwortlich. Ihm wird vorgeworfen, mit Irans Revolutionsgarde in Verbindung zu stehen. Washington hatte die Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft. Iran sagt, das Land habe keine Verbindung zu den aufgebrachten Tankern. Im Mai hatte Iran jedoch erfolgreich Mineralöl nach Venezuela exportiert.
Soweit Thorsten Teichmann und damit kommen wir zum Sporttelegramm. Selten, dass man im aktuellen Sport über ein Ereignis von gestern spricht. Marina Schweizer, wir machen es hier trotzdem, weil das Champions League Viertelfinale von gestern noch immer nachwirkt. Warum?
Ja, ein 8:2-Sieg in einem Champions-League-Viertelfinale. Damit schickt der FC Bayern München ein derartiges Ausrufezeichen. Das wurde in vielen fußballbegeisterten Teilen der Welt wahrgenommen, zumal das kein Sieg gegen einen Außenseiter war, sondern gegen den FC Barcelona mit Stars wie Messi und Griezmann. Edgar Endres resümiert.
Es herrscht dann doch ungläubiges Staunen im Estadio Dalouche über das wahnwitzige Ergebnis auf der riesigen Anzeigentafel. 8:2 bügeln die Bayern Barcelona weg, zerlegen Messi und Co. in alle Einzelteile. Trainer Hansi Flick ist begeistert von seiner Elf, denn noch nie hat Barca so viele Gegentore kassiert.
Die Mannschaft hatte gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr viel Druck gemacht, den Gegner wirklich eingezwängt, zu Fehlern gezwungen, hat dann auch im Ballbesitz das Umschaltspiel, das war einfach klasse. Und das sind die Dinge, die wir machen wollten und die Mannschaft hat das einfach hervorragend auf dem Platz auch umgesetzt. Und dann freuen wir uns schon auf das nächste Spiel, auf das Halbfinale.
Nächsten Mittwoch gegen Manchester City oder Lyon. Der Bayern-Gegner wird die beängstigend starke Leistung der Münchner genau analysieren, die in ihrem 250. Champions-League-Spiel pro Halbzeit viermal treffen. Müller und Coutinho je zweimal, Perisic, Gnabry, Kimmich und auch Lewandowski schießen Barca ab. Messi bleibt an diesem trostlosen Abend torlos. Nur Suarez macht ein Tor für die Katalanen. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielt Alaba mit einem Eigentor. An einem Abend für die Geschichtsbücher. Doch die Bayern wollen weiter ins Finale in Lissabon.
Und damit jetzt mit Hans-Dieter Flick, Julian Nagelsmann mit Leipzig und Thomas Tuchel bei Paris. Drei deutsche Trainer und zwei deutsche Teams im Halbfinale. Heute Abend das letzte der vier Viertelfinalspiele. Da kämpfen dann Manchester City und Olympique Lyon um den Halbfinaleinzug. Das Kriterium du Dauphiné ist ein fünftägiges Straßenradrennen, das als Fingerzeig für die Tour de France gilt. Zwei deutsche Radsportler hatten bei Etappe 4 einen entscheidenden Tag mit gegensätzlichen Gefühlen. Ein Favorit stürzt. Ein Helfer siegt. Holger Gerska berichtet.
Es war ein extremer Tag für das Team Bora und den deutschen Radsport. Während Emanuel Buchmann schon nach knapp 30 Kilometern in einer Abfahrt stürzte und aufgeben musste, feierte sein Teamkollege Lennart Kemner einen spektakulären Etappensieg als Solist. Der 23-jährige Bremer fuhr lang in einer Ausreißergruppe, teilte sich die Kräfte am besten ein und attackierte erfolgreich am Anstieg zum Ziel. Für Lennart Kemner war es der erste Profisieg und das gleiche in der World Tour. Die Form stimmt also, eigentlich auch bei Emanuel Buchmann, aber jetzt gibt es ein Fragezeichen mit Blick auf die Tour de France. Nach ersten Diagnosen sind die Sturzverletzungen nicht dramatisch, tiefe Schürfwunden zwangen ihn zur Aufgabe. Noch sind 2 Wochen Zeit bis zum Start der Tour in Nizza. Insgesamt mussten auf dieser 4. Etappe 3 der Top 4 der Tour 2019 aufgeben. Vorhersieger Egan Bernal aus Kolumbien konnte wegen einer Rückenverletzung gar nicht erst starten. Der Niederländer Steven Kruijswijk als Dritter der vorjährigen Tour stürzte gemeinsam mit Emanuel Buchmann und kugelte sich dabei die Schulter aus. Auch sein Teamkollege, der Slowene Primož Roglič, war in einen Sturz verwickelt. Er konnte aber weiterfahren und verteidigte die Gesamtführung dieser Dauphiné-Rundfahrt.
In der Formel 1 steht der Große Preis von Spanien an diesem Wochenende. Und wie so häufig in dieser Saison zeigt sich nach dem Qualifying dieses Bild. Die Silberpfeile liegen vorn, ein Fiasko erlebt dagegen Sebastian Vettel im Ferrari. Jens Gideon.
Die Qualifikation bleibt Mercedes-Domäne. Auch im 6. Anlauf geht der beste Startplatz an das Weltmeisterteam. Zum 4. Mal in dieser Saison heißt der Mann auf der Pole Position Lewis Hamilton. In der Hitze von Barcelona war der WM-Spitzenreiter den Hauch von knapp 600stel Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Der Beste vom Rest ist der Sieger des letzten Rennens. Max Verstappen hat sich mit seinem Red Bull auf Startplatz 3 eine sehr gute Ausgangsposition für den Großen Preis von Spanien erarbeitet. Über eine Renndistanz hat der Niederländer durchaus Chancen, die überlegenen Mercedes wieder zu ärgern. Einmal mehr enttäuschend war der Qualifikationsauftritt von Sebastian Vettel. Auch nach dem Umbau seines Ferraris ist der deutsche Vierfach-Weltmeister nicht viel besser zurechtgekommen. Nur statt Platz 11 für den 33-Jährigen. Teamkollege Charles Leclerc qualifizierte sich für Position 9. Rennstart in Barcelona ist morgen um 10:50.
Und zum Schluss noch diese Meldung. Zwei Spieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Mannschaft ist bis auf Weiteres in Quarantäne.
Danke, Marina Schweizer, für den Sport bis hierhin. Damit enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Studio für Sie war heute Detlef Karg und der wünscht Ihnen weiterhin ein schönes Wochenende.